Ja, Smartphones und Social Media. Es ist ja immer wieder ein Thema, überhaupt Medienkompetenz allgemein. Und dazu erreichen uns natürlich auch mal wieder viele Fragen im Zusammenhang mit ganzheitlicher Erziehung, ganzheitlicher Bildung und natürlich auch mit Lernen. Und das, ja, haben wir einfach mal näher in Augenschein genommen, Andrea und ich. Darum geht es auch in der heutigen Podcast-Folge. Und ja, wir legen auch schon los.
Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema, die Gefahren von Smartphones und sozialen Medien für Jugendliche und Kinder.
Ja, hallo auch von mir, liebe Follis, grüß euch natürlich. Ja, das ist echt ein total wichtiges und vor allen Dingen ein Relevanzthema, das irgendwie jeden unter die Nägel brennt. Vor allem, wenn man eben bedenkt, wie sich tatsächlich die Medienwelt innerhalb der letzten 10 Jahre verändert hat. Und das ist ja echt voll krass, finde ich.
Absolut, bin ich total bei dir. Ich bin ja so, ich sag mal, eine Zwei-Generationen-Mama, weil zwischen meiner Tochter, der Ältesten, und der Jüngsten sind 15 Jahre. Und was da passiert ist, das ist total irre, finde ich. Weil bedingt durch die starke Nutzung von Smartphones besonders und natürlich den sozialen Medien zeigen Statistiken schon, dass also fast 80% der Kinder unter 14 besitzen ein eigenes Smartphone und sind täglich mehrere Stunden in den sozialen, ja, Netzwerken. Bei uns gab es ja im Prinzip 3 Fernsehprogramme, wenn wir so Glück hatten damals, wenn die denn so empfangen waren. Bei uns gab es das dritte immer nur mit Schnee, wo das Sandmännchen kam, aber nun gut. Ich wollte dazu aber auch mal eine kleine Studie bringen, weil solche Dinge werden natürlich auch untersucht. Und es gibt einen Wissenschaftler, oder es gibt den sogenannten Flynn-Effekt, der festgestellt hat über die Jahre, dass die Intelligenz der Menschen durch gute Bedingungen, durch gutes Lernen einfach eher ein Stückchen zugenommen haben. Ja, und das hat sich revidiert. 2017 hat er nämlich festgestellt, dass es ein Sinken des IQs in vielen westlichen Ländern gibt. Und er sagt, das geht er zurück auf das Verschwinden anspruchsvoller Bücher. Schon das Einführen des Privatfernsehens ist laut ihm, hat das schon zur Abnahme der Intelligenz geführt. Und gerade Computerspiele wirken sich an vielen Stellen negativ auf das logische Denken aus.
Ja, aber das ist ja wirklich erstaunlich und vor allen Dingen auch, ja, besorgniserregend. Deswegen, glaube ich, sollte man mal uns die physiologischen und emotionalen Auswirkungen auf diese Entwicklung letztendlich mal genauer angucken. Petra, aber das ist ja tatsächlich so dein Part, unsere Wissenschaftstante hier an dieser Stelle. Hau doch mal raus.
Ja, es gibt ja tatsächlich total viele Dinge, die da so, ja, jetzt zum Beispiel, die große Sorge ist ja immer, was macht das denn eigentlich mit den Kindern? Weil wir können ja auch viele Dinge, ja, wir können ja nur überlegen, was in der Zukunft vielleicht sein könnte. Und wenn ich früher auch vieles noch etwas lockerer gesehen habe, das Ding verselbstständigt. Ja, das wird ja, man hat ja das Gefühl, es verdoppelt sich von Jahr zu Jahr in der Nutzung und was da alles so angeht. Und gerade mal, wie ist denn das mit Angstzuständen und Depressionen? Denn Studien haben gezeigt, dass tatsächlich die intensive Nutzung von sozialen Medien zu einem negativen Selbstbild führt. Da gibt es eine Studie von Justin Dyer von der Brigham Young University und die haben eine Langzeitstudie mit 488 Jugendlichen in den USA gemacht, um den Zusammenhang zwischen Nutzung sozialer Medien und dem allgemeinen Wohlbefinden zu untersuchen. Und Jugendliche, die mehr als 3 Stunden täglich, das finde ich ja eh schon relativ heftig zu sagen, mehr als 3 Stunden täglich soziale Medien nutzen, berichte ich häufig von Symptomen wie Depressionen, Antriebslosigkeit, Reizbarkeit, Angst. Und diese Symptome treten aber nicht bei allen Nutzern gleichermaßen auf. Und das fand ich total spannend, denn diese Studie hat herausgefunden, dass besonders Jugendliche, die ein schlechtes Verhältnis so zu ihrem Umfeld haben und wo die Eltern sich auch nicht so wirklich ja, wie soll ich das sagen, wo die Eltern eben nicht so eingreifen, dass die ein deutlich geringeres Selbstwertgefühl entwickeln. Das heißt also, unsere Kinder brauchen im Umkehrschluss Führung, die brauchen Anleitung. Das ist nicht böse, wenn wir sie anleiten, sondern es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir sie an die Hand nehmen und vielleicht diese neuen Medien auch ein Stückchen gemeinsam entdecken.
Ja, das sehe ich tatsächlich absolut genauso. Also Und besonders problematisch ist, finde ich, auch das Thema Cybermobbing, ne? Wenn wir das in Bezug auf Mobbing dann wirklich implizieren wollen. Kinder und die Jugendlichen sind ja online oft total schutzlos und können sich rund um die Uhr letztendlich auch ein Stück weit Opfer von Mobbing-Attacken oder von Mobbing allgemein werden. Und die Auswirkungen davon sind ja unglaublich schwerwiegend und können absolut das Selbstwertgefühl der Kiddies total zerdeppern und auch die psychische Gesundheit total stark beeinträchtigen. Und dazu kommt dann das Phänomen der FOMO, das heißt die Angst, etwas zu verpassen. Habe ich tatsächlich vorher in diesem Zusammenhang auch noch nicht gehört gehabt, finde ich auch total spannend. Ich habe mir eigentlich dann nachgelesen drüber. Denn Kinder fühlen sich tatsächlich oft unter Druck, ständig online und auf dem Laufenden sein zu müssen, was ja letztendlich wiederum zu Stress und Unruhe führt, wenn es immer am Laufenden sein muss, wenn es immer Panik haben, irgendwas zu verpassen. Und da spielen natürlich die psychischen Risiken auch ganz eine große Rolle, oder Petra?
Ja, aber noch mal ganz kurz mit der FOMO, ne? Ich glaube, das führt auch zu totalen Konflikten in der Familie, weil einfach, boah, die Kids haben Angst, sie verpassen was. Natürlich wollen die dann am Smartphone rumdaddeln, um einfach zu gucken, was hat jetzt wer in WhatsApp geschrieben. Und die Eltern wollen das nicht. Und das ist natürlich auch schon totale Konflikte vorprogrammiert, oder? Wie siehst du das?
Das sehe ich absolut genauso, klar, weil die einen haben das Bedürfnis, die anderen haben das Bedürfnis und dann entweder ich kriege das auf drei, dass ich sage, okay, gut, wir hocken uns hin und finden da gemeinsam eine Lösung. Das ist ja auch diese Medienkompetenz, die wir eben brauchen, dass wir Erwachsene ein kleines Stück weit auch bereit sind, Kompromisse einzugehen. Ich meine, du hast einmal, ich glaube, wir haben schon mal was drüber gesprochen gehabt, dass du so ein schönes Beispiel brauchst, dass wenn ein Kind Vollgas gerade in so einem Computerspiel beispielsweise drin ist und auf einmal kommst du her und sagst, so, und jetzt hörst du aber sofort auf und legst sofort den Controller weg, dass das halt von Haus auf dann zu Konflikten führt und zu Ärger führt. Und da ist es einfach wichtig, Kompromisse zu machen. Und sagen, hey, ach du, spiel dein Level jetzt noch fertig und dann kommst du aber. Na, also platt gesagt, aber Beispiel halt. Und ich glaube, da muss genauso mit dieser FOMO-Angst letztendlich ja auch umgegangen werden, damit wir Erwachsene ein kleines Stück Verständnis für die blöden Situationen ja, aufbringen kann er tatsächlich.
Ich glaube, das ist ein echtes Thema, so da wirklich mal auch aus der anderen Perspektive zu gucken. Aber auf der anderen Seite haben natürlich auch, bei Eltern sind natürlich auch viele Ängste, denn wir wissen ja auch, dass es tatsächlich nicht nur die psychischen Auswirkungen, sondern die physischen Auswirkungen gibt. Und eins davon ist Schlafmangel. Und da können wir beide sogar manchmal auch ein Lied von singen. Denn wenn man abends noch Workshops hat, was wir auf der einen Seite total gerne machen, aber auf der anderen Seite ist man dann auch noch ziemlich wach hinten dran. Ist natürlich zum einen, dass man ist in Austausch, wir machen Action und das macht auch total Spaß. Aber auf der anderen Seite ist es auch das blaue Licht. Na, das blaue Licht, was einfach aus den Bildschirmen kommt, das stört den Schlafrhythmus. Das blaue Licht letztendlich reguliert unseren Wachrhythmus. Und wenn wir abends vorm Einschlafen noch sehr viel auf elektronische Geräte gucken mit blauem Licht, also man kann ja deswegen auch E-Book-Reader zum Beispiel in andere Lichtformen bringen, wenn man abends noch lesen will, das bringt tatsächlich durch einen erhöhten Adrenalinspiegel auch zu Schlafproblemen. Ja, und das natürliche Tageslicht ist oft auch reduziert, weil man eben drinnen sitzt und das blaue Licht vom Computer konsumiert. Also Schlafmangel oder Kinder, die schlecht schlafen, das kann tatsächlich auch damit zusammenhängen. Zum einen, boah, ich könnte jetzt was verpassen. Zum anderen, ich habe eine zu große Dosis blaues Licht abgekriegt. Also das heißt, die Geräte sind auch nicht ganz ohne. Aber neben den ganzen Dingen, die da einfach auch, neben den Dingen, die einfach wirklich wichtig sind, dass sie da auf die Physis gehen, auch der Bewegungsmangel, der dadurch ist, gibt es aber auch zwischenmenschliche Beziehungen. Andrea, dann bin ich wieder bei deinem Thema, oder?
Ja, genau, das ist nämlich ein weiterer wichtiger Aspekt, die Auswirkungen auf die sozialen Fähigkeiten letztendlich. Ne? Kinder und Jugendliche, die ständig vor einem Handy, Tablet, PC und sonst was sitzen, haben einfach häufig Schwierigkeiten, reale und soziale Interaktionen zu führen. Man guckt uns doch mal an, du schaust zwar schon auf den Kasten, auf das Kästchen, aber trotzdem ist es was ganz was anderes, wenn ich die komplette Körperhaltung sehe, wenn ich das Gesicht direkt sehe, wenn ich einfach jemanden in den Arm nehmen kann. Das ist einfach was ganz was anderes. Das Gefühl ist teilweise einfach komplett anders und die Kinder haben eben dazu wirklich auch Probleme tatsächlich. Wenn sie ständig vorm Handy hocken, dass sie dann eben diese soziale Interaktion führen können, weil sie ja bloß einseitig immer in diesen Kasten dann meistens reingucken, ne?
Klar, aber hast du das auch schon mal beobachtet, dass dann so Familien quasi irgendwo sitzen und dann alle gucken nur noch in den Kasten statt gemeinsamer Interaktion.
Ja, absolut. Letztes Mal erst, da war ich total, also war ich wirklich, wirklich entsetzt. Da waren wir in einem Freizeitpark, nein, in einem Tiergarten. Und da war ein kleines Kind, das ist in einem Kinderwagen drin gesessen. Und das hat anstatt die Tierchen anzugucken, hat das ein Tablet in die Hand gehabt. Und dann hat er gedacht, oh, wow, okay. Also ich gehe praktisch im Tiergarten, damit das Kind mit dem Tablet die Tiere anschauen kann. Also ich war da tatsächlich ein bisschen geschockt, tatsächlich auch, wieso man sowas macht, weil ich meine, wieso, wenn man sich überlegt, wieso gehe ich in den Tierpark, dass ich die Tiere mal live sehe und eben nicht ständig in dieses Kästchen reingucken muss und die tatsächlich nur zweidimensional sehe, anstatt richtig live und in Action und vor allen Dingen, man vergisst halt auch, die alle Sinne werden dadurch ja auch nicht mehr angesprochen. Ne? Also gerade dieses olfaktorische und gustatorische, einmal riechen, einmal schmecken, das haptische mal anklangen, das spielt ja auch irrsinnig große Rolle beim Lernen auch. Und ja, sicher gibt es super coole Programme, wo man auch lernen kann, aber trotzdem darf man das nie vergessen, dieses ganzheitliche Lernen gehört halt einfach mit dazu, dass das wirklich hängen bleibt. Ich kann es so oft wiederholen, wie ich will, aber wenn ich Emotionen mit reinhole, wenn ich das Ganze haptisch in die Pfoten habe, wenn ich es riechen kann, wenn ich es schmecken habe, dann habe ich Emotionen auf ganz einer anderen Basis angesprochen. Das spielt natürlich auch zum Lernen eine große Rolle und Lernen spielt halt auch mit einer Rolle bei den sozialen und menschlichen Aspekten. Ich muss ja erst einmal lernen, wie gehe ich mit Leuten um und ich sammle Erfahrungen auch durch den direkten Umgang mit Leuten. Wenn ich aber das nur über die paar Buchstaben über WhatsApp mache, kann ich niemals einen Menschen richtig kennenlernen von der Haltung, von der Körperhaltung, von der Mimikgestik.
Ja, ich glaube, das ist auch immer, ich sage manchmal, die Kinder lernen nur noch zweidimensional, sie lernen nicht mehr dreidimensional. Und ich finde, das ist schon echt ein Punkt. Ich glaube, wir Erwachsene, wir haben da natürlich einen ganz anderen Background und können natürlich auch ganz anders damit umgehen. Also ich glaube, das ist wirklich total wichtig. Aber es gibt auch, ich bin ja wieder die mit den Studien, ich habe mich ja wirklich in dieses Thema so ein bisschen vertieft. Ja, nee, weil es für mich einfach auch so, früher habe ich immer gesagt, mein Gott, immer diesen Auftrieb, ist doch okay, wenn die Kids mal Fernsehen oder so. Aber das hat ja so eine Dynamik angenommen, dass ich eben einfach auch ganz viel lese gerade zu diesem Thema. Und da gibt es eben eine Studie auch von der Illinois State University. Und die haben etwas ganz anderes festgestellt. Also oft ist es ja so, kommst nach Hause, nimmst das Ding und guckst mal kurz drauf. Und Kinder, die das oft erleben, dass die Eltern auf das Handy gucken, jetzt mal gucken auf die andere Perspektive, oder Eltern, die da eben auch dann immer erst aufs Handy, dann aufs Kind gucken oder wo alle erstmal aufs Handy gucken und dann sich gegenseitig angucken, das kann auch zu starker Frustration bei den Kindern führen und kann dann natürlich auch zu Wutanfällen und zu einem negativen Kreislauf führen, der auch einfach die Interaktion zwischen Eltern und Kindern verändert, aber ich glaube auch zwischen Jugendlichen, oder Andrea?
Ja, genau, die Dynamik unter Gleichaltrigen verändert sich ja selbst irrsinnig. Online-Interaktionen sind einfach ja häufig oberflächlich und werden verbindlicher als persönliche Begegnungen. Und wir sind einfach weniger verbindlicher als persönliche Begegnungen, was eben auch wiederum zu Missverständnissen und wahnsinnigen Konflikten führen kann. Eben auch zu Mobbing. Das heißt, das Ganze hat aber auch neben dem nur akademische und kognitive Auswirkungen.
Ja, genau. Und das sind die Ablenkungen durch Smartphones. Das heißt, unsere Fokuszeit, die wird einfach weniger. Und auch das ist nicht Einbildung und auch das ist nicht eine gefühlte, also ich meine, wir können überall lesen, der Fokus nimmt ab. Wir haben noch die, was liest man immer, den Fokus eines Goldfisches, man hat noch 30 Sekunden, das ist doch, glaube ich, das, oder nur noch 3 Sekunden.
3 Sekunden tatsächlich, also wenn man ich bin ja bei uns so die Instagram- und Facebook-Tante, so mit Social Media. Und da heißt es tatsächlich, du musst innerhalb von 3 Sekunden auf den Punkt kommen. Ich glaube, das hat sich sogar noch verringert die letzte Zeit, wenn mich nicht alles teilt.
Genau. Und da gibt es tatsächlich auch wiederum natürlich auch wirklich Studien zu. Und Elder Shafir, finde ich, der hat in Princeton eine ganz interessante Studie gemacht zum Thema kognitive Bandbreite. Das heißt, wie lange, wie viel Möglichkeit habe ich mich denn zu konzentrieren? Wir sprechen ja mal vom Arbeitsgedächtnis, da habe ich auch nur einen bestimmten Platz. Ich habe aber auch nur eine bestimmte Menge an Fokuszeit jeden Tag. Und wenn mein Fokus schon um 8.30 Uhr aufgebraucht ist, weil ich mich 27 Mal entscheiden musste, gehe ich in WhatsApp, gehe ich in Instagram, was gucke ich mir hier an, was gucke ich da an, dann bin ich schon mittags fertig mit dem, was Fokuszeit ist. Und je weniger ich mich zersplittere in meinem Fokus, umso mehr schaffe ich es natürlich auch, ja, wirklich Arbeit zu erledigen. Und man spricht ja tatsächlich auch schon manchmal von Cyberbelästigung, weil permanent pingt es irgendwo. Und ich habe da, muss sagen, das ist, ja, wie ist das, Andrea? Das ist ja teilweise, dass man glaubt immer mit dem Multitasking. Funktioniert das?
Ja, tatsächlich, der Mythos des Multitasking. Na, viele glauben, dass mehrere Dinge gleichzeitig zu können, aber in Wirklichkeit leidet letztendlich einfach die Qualität der Arbeit und einfach die Fähigkeiten, tatsächlich sich zu konzentrieren. Und da bringen wir uns das Beispiel mit der Suppe. Ne? Klar, wenn ich vor dem Ofen stehe und meine Suppe köchle und dann habe ich noch mein Handy nebenher, dann habe ich noch mein Laptop nebenher und dann soll ich die Suppe probieren. Das ist natürlich die Frage, schmecke ich die Suppe wirklich ab oder bin ich mit meinem Kopf wo ganz woanders? Und schaue schon wieder, welche WhatsApp-Nachricht kommt, welcher Termin habe ich verdödelt, welcher Facebook-Kommentar kommt da. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, gestern ist mir so gekommen, ich bin wirklich die Blödste auf dem Planeten. Das zum Thema Multitasking. Ich habe mir eingebildet, ich muss Germknödel machen. Ich habe noch nie in meinem Leben Germknödel gemacht, das heißt, ich muss absolut streng nach Rezept machen. So. Ich schütte meine Zutaten zusammen und da steht da, ich brauche 380 Milliliter Milch. Oben bei was brauche ich an Materialien. Unten in der Rezeptanleitung ist drin gestanden, zu dem Mehl, Zucker, Hefe, Eier, Milchgebansch, muss ich aber nur 180 Milliliter Milch reintun, weil die 200 Milliliter brauche ich dann für den Schluss dann noch. So, ich habe aber währenddessen mit der Interessentin gewhatsappt und habe nur auf meine Facebook-Nachricht gewartet. Was mache ich, Dödel? Heiz die 380 Milliliter auf. Was mache ich? Schütt alle 380 Milliliter rein. Lass das 5 Minuten an. Mensch, der Teig ist aber viel zu flüssig. So, Mist, erste Teigrunde kaputt. Weil viel zu flüssig. Ich habe es dann aufgenommen und irgendwann werden wir es. Was mache ich Depp nochmal? Mach das gleiche Rezept nochmal. Meinst du, dass ich es geschafft habe?
Ich weiß nicht. Ich war nicht dabei.
Weil ich wieder mein Always mit halbem Arsch gemacht habe und mein Fokus wieder nicht bei dem Zeugs mache, wo ich wirklich machen habe sollen, habe ich wieder die 380 Milliliter reingeschüttet, also die 180 Milliliter.
Dann gab's dann gern Suppe statt Germknödel, oder was?
Und ich war bei gestern, am liebsten hätte ich diesen ganzen Bottich hintergeschmissen, weil ich bin noch die Blödsinn auf dem Planeten. Und da habe ich wieder gemerkt, was passiert ist. Ich habe nicht geschafft, wenn du mit an 1000 verschiedenen Sachen bist, eins ordentlich zu machen. Das funktioniert nicht. Also, und wenn, dann mache ich es, wenn wir eine Podcast-Folge schon mal aufgenommen haben, einfach nur mit dem halben Arsch. Und ja, es ist echt, also da muss ich selber immer an die Podcast-Folge denken.
Genau. Deswegen, ja, das ist schon spannend, ne? So dieses Multitasking, genau. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Ich bin ja nun mal aus Leib und Seele auch Legasthenie-Trainerin und das Therapeutin. Und wir wissen mittlerweile, es gibt wirklich ganz viele Hinweise, dass der intensive Gebrauch von Smartphones Sprachentwicklung und Lesefähigkeit der Kinder deutlich beeinträchtigt. Kinder, die viel Online-Zeit verbringen, lesen weniger Bücher, sie lesen kürzere Texte, sie können sich nicht mehr auf einen langen Text fokussieren. Und auch wenn du von dem kleinen Kind gesprochen hast, da im Zoo, sag ich mal, statt die Tiere zu gucken, kleine Videos zu gucken. Das Vorlesen von Bilderbüchern in dem Alter hat auf die Lesefähigkeit eine riesige Auswirkung. Und wir sehen ja auch jetzt schon, dass es viele, viele Kinder mehr gibt, die Probleme haben mit dem Lesen. Also das Vorlesen von Bilderbüchern ist einer der großen Punkte, der hilfreich ist an dieser Stelle. Genau. Aber jetzt haben wir so viel auf die Gefahren hingewiesen, ne? Also wir sagen ganz klar, auch wir nutzen Smartphones, auch unsere Kinder nutzen sowas, aber mit uns gemeinsam. Und es gibt eben auch Regeln zu dem Thema. Und das kann auch manchmal bitter sein, Regeln einzuführen, weil die Kinder natürlich unter Druck stehen. Deswegen haben wir jetzt auch mal ein paar Handlungsempfehlungen für euch. Was können Eltern tun, Andrea, um diesen Gefahren entgegenzuwirken?
Genau, also ein ganz wichtiger Schritt ist das Festlegen von Bildschirmzeiten und klaren Medienregeln. Es ist auch hilfreich, Kinder zu ermutigen, Offline-Aktivitäten und Hobbys nachzugehen. Sport, Musik oder einfach draußen spielen können, ist ein guter Ausgleich. Aber was mir in dem Fall auch wichtig ist, das Ganze nicht obendrauf zu klatschen, sondern mit den Kindern in Austausch gehen. Also mit den Kindern zu sprechen und zu sagen, hey, es ist zu viel, was denkst du, wann wären deine Lieblingsbildschirmzeiten, von wann bis wann, wie lange brauchst du, was würdest du machen? Also, dass man nicht einfach obendrauf was verpasst, sondern einfach miteinander tatsächlich sprechen. Aber dazu bist ja du unser Kommunikations- und Beziehungsexperte,
Peter. Ja, genau. Ich meine, man muss den Kindern, denke ich, Kommt ja auch aufs Alter drauf an. Ne? Ich denke, wir sollten einfach gucken, so lange wie möglich die Dinger, die Kinder aus den sozialen Medien herauszuhalten und auch zu gucken, dass wir jüngere Kinder einfach einfangen. Denn andere Aktivitäten, über die du gesprochen hast, machen natürlich am meisten Spaß, wenn wir Eltern das Vorbild dafür sind. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, den Kindern zum einen zu erklären, was wirklich mit ihrem Gehirn passieren kann. Auf der anderen Seite müssen sie einen gesunden Umgang mit dieser Technologie lernen. Diese Technologie gehört zu unserer Welt. Wir können nicht mehr ohne diese Technologie in dieser Welt irgendwie wirklich bestehen. Das heißt, wir müssen auch vorleben und wir müssen Vorbild sein. Und auch da war ich sicherlich in den letzten Jahren nicht immer so, die Beste. Für mich ist tatsächlich auch so, dass ich mittlerweile selber sehr viele Sperren in meinem Handy habe, dass also viele Dinge einfach nur für eine gewisse Zeit gehen und mich daran erinnern und zu sagen, Ende, Bildschirmzeit, over. Und beziehungsweise, dass ich einfach während meiner Fokuszeiten den Bildschirm total ausblende und der einfach gar nicht bis zu mir durchdringen kann. Aber außer den Eltern gehört ja auch Aufklärung in die Schule, denn einfach nur, wir arbeiten jetzt mal mit so einem ollen PC-Programm oder wir haben jetzt mal ein Tablet in der Schule oder wir sind jetzt eine papierfreie Schule, ist ja toll, aber das reicht natürlich nicht, um Kompetenz aufzubauen.
Absolut nicht, aber weil du jetzt gerade gesagt hast, mit deinen Handys sperren, ich habe zum Beispiel für mich so indirekte Regeln festgelegt, zum Beispiel, wenn wir uns mit Freunden treffen, bleibt das Handy zu Hause. Weil das ist zum Beispiel mir voll krass aufgefallen, wenn wir bei Freunden waren, habe ich trotzdem nur nachgeschaut nach irgendwas, ich weiß selber nicht nach was. Und jetzt, mittlerweile ist es wirklich so, wenn wir irgendwo wegfahren zu Freunden, bleibt das Handy zu Hause, wenn wir Ausflüge machen, bleibt tatsächlich auch das Handy zu Hause. Und das fand ich auch erstmal wichtig, da waren wir in München am Marienplatz und da gibt es auch dieses Glockenspiel, dieses berühmte. Und dann haben wir echt, das hat jetzt zwar direkt nichts mit dem Tor, aber dann sind alle Leute, es sind hunderte von Leuten auf diesem Marienplatz gestanden und alle haben mit dem Handy dieses Ding gefilmt. Alle dieses Ding gefilmt, haben gesagt, bin jetzt eben falsch im Film, schaut euch das doch an, ihr werdet nie wieder diese Aufzeichnungen wahrscheinlich anschauen, aber in eurem Gehirn, diese Emotion, wo da ist, was ihr damit verbindet, die ist nicht in eurem Handy gespeichert. Und das fand ich ganz, ganz interessant, weil wir haben überall das Handy immer mit dabei, deswegen zum Thema Vorbild auch, ist ganz interessant. Genau, aber ja, wie du schon gesagt hast, das geht absolut in Schulen mit dabei. Schulen spielen eine total wichtige Rolle, denn Medienkompetenz, also ein sinnvoller Umgang mit Medien, sollte im Lehrplan verankert sein, damit eben Kinder lernen, kritisch und bewusst mit den Medien wirklich umgehen zu können.
Ich denke, es gehört ja auch so ein bisschen die Förderung von digitalen Pausen oder digitaler Detox, heißt es ja bei den Erwachsenen schon oft dazu. Und da können natürlich genau wie die Eltern auch Lehrer Vorbilder sein, weil es natürlich sehr unvorteilhaft, wenn der Lehrer Aufsicht hat und in der Pause dann mal eben schnell das Handy checkt oder vielleicht sogar nochmal eine WhatsApp im Unterricht. Weil diese Dauererreichbarkeit, das ist ja schon, meine Güte nochmal, früher war ich auch oft nicht erreichbar. Ne? Und man hat schon manchmal das Gefühl, man muss erreichbar sein, genau.
Die Erwartungshaltung ist halt auch da, gell? So, hey, du hast doch ein Handy, nimm's doch einmal bitte mit. Also,
wofür hast du denn ein Handy, wenn ich dich trotzdem nicht erreichen kann?
Genau.
Genau.
Aber wichtig ist immer die Zusammenarbeit tatsächlich zwischen Schulen und Elternhaus. Also das heißt, regelmäßige Informationsabende und Workshops könnten einfach wunderbar helfen, das Bewusstsein für das Thema zu schärfen und gemeinsam vor allen Dingen Lösungen zu finden, vor allen Dingen gemeinsam Lösungen zu finden und nicht Lösungen diktieren. Aber weiter spielt natürlich gibt es ja viele technologische Lösungen und Tools, wie man mit dem Thema ganz gut umgehen kann.
Genau, also mein Handy hat ganz viele Fokuszeiten. Das ist tatsächlich so, also ich habe da sehr viel programmiert, wo bestimmte Apps gar nicht gehen, wo bestimmte Dinge nicht gehen. Mir ist das jetzt so ein bisschen aufgefallen. Ich bin ja vor ein paar Wochen Oma geworden und da war mir natürlich schon wichtig, wenn dann dieser entscheidende Moment ist, erreichbar zu sein und hatte mich dann einfach auch so ein bisschen damit beschäftigt, wie man dieses Teil so einstellt, dass die wichtigen Dinge durchdringen und das Unwichtige, das unwichtige Rauschen einfach auch mal eine Zeit lang ausgesperrt werden kann. Also ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, wenn man das mit den Kindern gemeinsam macht und überlegt, was ist dir wichtig, was willst du wirklich mitkriegen und wo ist es einfach so oft, ich kenne es ja selber, der Griff, wo man denkt, ach, man muss doch jetzt nochmal gucken, was echt nicht erforderlich wäre. Aber es gibt auch, glaube ich, so bestimmte Apps zur Mediengewohnheit, die man da nutzen könnte, oder?
Ja, genau, die fördern einfach die gesunde Medien, Gewohnheit, indem sie beispielsweise zum Beispiel regelmäßige Pausen empfehlen oder zum Beispiel auch das Nutzungsverhalten analysieren, dass man das überhaupt erst einmal am Schirm hat, wie lang das man irgendwie vor diesem Dingel da den ganzen Tag sitzt. Also das finde ich total faszinierend, weil man verliert da, glaube ich, ein kleines bisschen das Gefühl dafür. Man geht ja bloß geschwind einmal und trotzdem ist man ganz lang.
Und es ist halt schon eine Stunde vorbei, ne?
Ja, genau. Dann switcht man mal da und guckt mal da und dann schwuppdiwupp hast du schon wieder hängst schon wieder drin in diesem ganzen Karussell.
Diese Pausenempfehlung fand ich jetzt gerade so lustig. Das macht unser Auto immer. Wenn wir eine längere Strecke fahren, dann meint es Kaffeepause, Müdigkeit erkannt.
Ah, wie cool.
Muss ich jetzt daran denken. Dann gibt es immer so einen Piepton und ich weiß nicht, ob man dann die Hände anders am Steuer hat. Und dann sagt mir das Auto Müdigkeit erkannt. Dann wahrscheinlich kann das Handy das genauso erkennen. Aber ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, den wir nicht vernachlässigen dürfen. Viele Kinder glauben ja auch und Jugendliche auch, das, was im Internet steht, ist wahr. Schon früher war nicht immer das wahr, was in der Zeitung stand, immer auch abhängig von der Zeitung. Aber sich mal darüber Gedanken zu machen, Medieninhalte auch zu hinterfragen. Ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe, die wir Erwachsenen haben, den Kindern zu zeigen, du, nicht alles, was da steht, und gerade dieses, ja, der Vergleich ist der, wie war das? Der Vergleich ist der Killer oder so, der Freude. Und ich glaube, gerade dieses sich immer wieder vergleichen auf den sozialen Medien, in Instagram, und zu glauben, dass das auch alles stimmt, was da steht, ne, was andere haben, und selber zu sehen, ich bin nicht so gut. Und schon sind wir wieder beim Thema Selbstwert. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großer Punkt, den man nicht vernachlässigen darf.
Ja, absolut. Also ich finde es erschreckend, wenn man da nicht aufpasst, was das letztendlich mit einem machen kann. Und ich habe gestern mit meiner Tochter so einen typischen Teenie-Film angeschaut und da waren eben auch zwei Influencer dabei, weil die eine hat irgendeine Werbung für irgend so ein Getränk da gemacht und dann hast du einfach gemerkt, wie fake das alles ist. Ne? Also nach außen hat das alles da und super, super ausgeschaut und du kannst halt hinter der Kamera so viel fake machen, aber das erkennen halt viele Jugendliche nicht, dass das einfach fake ist, dass das künstlich erzeugt worden ist, weil man in die Kamera brauche ich bloß ein paar Sekunden reinlächeln. Aber hinter der Kulisse schaut es halt oftmals ganz anders aus. Und das ist das, was mich sehr erschreckt hat. Und deswegen habe ich gestern auch tatsächlich den Film mit meiner Tochter zusammen angeschaut, dass die da auch ein bisschen sensibilisiert wird dafür, dass nicht alles, was in diesem Kasten drin steht, wirklich im wahren Leben auch wirklich so ist. Aber ja, wir quasseln jetzt tatsächlich schon 27,18 Minuten. Das heißt, wir sollten schon langsam mal zum Ende kommen hier, weil... Ja, eigentlich wollte man den Podcast kurz und kompakt halten, aber ich glaube, bei dem Thema geht das gar nicht.
Nee, ich glaube ich auch nicht. Und ich fand es, bei mir war es einfach auch wichtig, da so ein paar wissenschaftliche Fakten reinzubauen.
Genau. Deswegen fassen wir jetzt doch einfach mal unsere wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Das heißt, die intensive Nutzung von Smartphones und sozialen Medien birgt einfach viele Gefahren. Für Kinder und Jugendliche sowohl psychisch wie auch physisch und sozial. Und das sollte man einfach nicht, tatsächlich nicht außen vor lassen.
Genau, aber wir Erwachsenen haben auch die Möglichkeit, diese Gefahren zu minimieren, auch wenn es manchmal unbequem ist, zu Konflikten mit unseren Kindern führt. Aber wir, ja, genau wie wir ihnen vormachen müssen, dass gesunde Ernährung ist, was gesunde Bewegung ist, was gesunde Kommunikation ist, müssen wir ihnen auch vormachen, was ein gesunder Medienkonsum ist und auch uns selber mal hinterfragen.
Absolut. Deswegen laden wir euch total gerne ein, uns Fragen zu stellen oder auch Feedback zu dem Thema zu geben. Ihr kennt es auf die Social Media Kanäle, das zum Thema. Instagram, Facebook, TikTok haben wir tatsächlich jetzt auch schon, aber YouTube. Ihr könnt uns da überall erreichen oder eben auch auf unserer Website. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, eben mit euch ein bisschen in Kontakt zu diesem recht kontrovers diskutierten Thema in Austausch zu gehen. Hat uns riesig, riesig, riesig freuen, wenn sie uns da mitnehmen wird zu euren Gedanken.
Genau, und Andrea hat vorhin ja einen Punkt angesprochen, das Thema Cybermobbing, das ja wirklich vielen, vielen Kindern zu schaffen macht. Das Thema Konflikte haben wir drüber gesprochen und aus deswegen möchten wir euch eine kleine Ressource empfehlen, nämlich unser E-Book, und zwar 7 Schritte zur Mobbingprävention, verlinken wir hier unter der Folge. Ladet euch das gerne kostenfrei runter.
Genau, wenn du nur mehr Informationen haben willst, wie du Kinder präventiv vor Mobbing schützen kannst, wenn du da wirklich mal spielst, ich möchte mich da wirklich weiter und fortbilden, Ja, dann kommt noch in unserer Ausbildung zum Mobbing-Präventionstrainer, zum ganzheitlichen Mobbing-Präventionstrainer. Die startet wieder im Herbst mit ganz, ganz, ganz viel tollen, wichtigen Inhalten, um nachhaltig die Kinder wirklich so zu stärken, dass sie erst gar nicht in diese blöde Mobbing-Falle reintappen. Zum einen nicht Täter werden und zum anderen auch nicht Opfer werden können. Und da erwartet euch so viel coole Inhalte. Das ist mein Baby, dieses Ding. Von dem her gesehen, wenn du Bock hast, dann komm doch einfach mit rein.
Ja, und zum Abschluss können wir eigentlich nur noch sagen, bleibt gesund, passt auf euch und eure Kinder auf und wir sagen bis zur nächsten Folge. Macht gut. Tschüss.
Servus, tschüss.